Danke euch für die Einladung. Es ist immer schön, bei euch zu Besuch zu sein und noch schöner, wenn ich euch auch Gottes Wort bringen darf. Und heute ist es eigentlich ein besonderes Privileg, denn diese bekannte Geschichte von David und Goliath euch zu bringen. Wunderschön. Ich sage eigentlich nur ungern, dass eine Geschichte in der Bibel bekannt ist, weil man weiß ja nie, was für die eine bekannt ist, ist für den anderen noch im Nebel oder hat man vielleicht mal gehört. Aber ich denke, obwohl das Wissen über unseren christlichen Glauben und die Bibel ja doch in unserer Gesellschaft abnimmt, aber diese Geschichte von David und Goliath, ich denke, die meisten Menschen haben schon mal gehört, dass ein kleiner Hirtenjunge David den großen Riesen Goliath besiegt hat. Und zumindest sprichwörtlich, wenn man David oder Goliath hört. Ich habe diese Woche Fußball geschaut und dreimal ist von David und Goliath gesprochen worden. In einer Halbzeit. Also ich denke, die meisten Leute können damit irgendetwas anfangen. Und es ist nicht ohne Grund, dass das so eine bekannte Geschichte ist. Denn die hat uns wirklich viel über Gott und über uns Menschen zu sagen. Und deswegen möchte ich dich heute einladen. Also wenn du sagst, ich habe das schon tausendmal gehört, schön, hörst dir heute noch einmal an. Und vielleicht möchte Gott dir heute doch nochmal etwas Neueres oder etwas Tieferes über dich selbst oder über ihn zeigen. Wenn du sagst, ja, eigentlich so ganz bekannt ist mir diese Geschichte jetzt doch wieder nicht. Hey, dann Gratulation, ich gratuliere dir. Du darfst eine der schönsten Geschichten in der Bibel heute hören. Tauch mal gleich ein ins Geschehen. Also zur Erinnerung, wir sind jetzt ja gerade bei den ersten Königen vom Volk Israel. Der Saul war der erste König. Und eigentlich geht es schon ein bisschen bergab mit ihm. Das habt ihr, glaube ich, die letzten Wochen oder vor zwei Wochen schon mitbekommen mit Saul, mit seinem Glauben, mit der Art und Weise, wie er das Volk führt. Es geht bergab, es geht weg von Gott, es geht in eine komische Richtung und das Volk braucht einen besseren König. Und so haben wir letzte Woche gehört, dass David bereits gesalbt wird und für Gott ist es schon klar, David wird eines Tages diese Königsherrschaft übernehmen. Als, wie habt ihr gesagt, Therapiemusiker, was war der Begriff, ja, so war er am Königshof und hat er für den Saul gespielt, aber er musste jetzt wieder nach Hause. Denn der Saul und auch die älteren Brüder von David mussten in den Krieg ziehen. Krieg mit dem Nachbarvolk der Philister stand an und alle Brüder von David wurden eingezogen als Soldaten. Also musste der David nach Hause kommen und er kümmerte sich wieder um die Schafe seines Vaters. Seine Brüder und die ganze Armee vom Saul, die waren im Süden des Landes aufgezogen, im Gebiet von Juda, ungefähr 20 Kilometer von Bethlehem entfernt, also gar nicht so weit von David und seinem Vater. Und die beiden Heere der Israeliten und der Philister, die lagerten dort an zwei Bergen. In der Mitte war das Tal, wo der Kampf stattfinden sollte. Aber beide Seiten zögerten. Anscheinend war sich keine der Seiten so richtig eines Sieges bewusst, wollte nicht das Risiko eingehen. Und so lagerten sie an den beiden Bergen oder an den Hügeln dort an den Hängen und zögerten anzugreifen. Jeden Tag aber in der Früh standen sie auf und formierten sich zur Schlacht. Aber keiner ging den Schritt nach vorne und griff an. Doch dann kommt der Held der Armee der Philister, Goliath. Wir haben es vorhin gehört in der Lesung, größer als jeder andere, besser gerüstet und bewaffnet, beeindruckend stellt er sich vor die Schlachtreihe und ruft, wer kämpft gegen mich, wer wagt es mich anzugreifen? Das war seit jeher eigentlich eine übliche Form, einen Konflikt auszutragen, in dem Stellvertreter der beiden Armeen gegeneinander kämpften. Das war eine Form, um viele Leben zu retten, weil so mussten nicht die Soldaten gegeneinander kämpfen, alle Heere in der Schlacht, nur zwei Stellvertreter, je einer von den Seiten kämpften gegeneinander. Und das war das, was Goliath hier wollte. Und wir haben es vorhin gehört, wenn Goliath gewinnen würde, dann würden sie die Leben schonen, Israel würde sich vielleicht ergeben oder sie würden sich zurückziehen oder trotzdem angreifen und die Chance nutzen. Aber hier ging es um die Ehre. Aber wer könnte diesen Goliath besiegen? Niemand hätte eine Chance gegen ihn. Und wenn dieser Goliath schon so beeindruckend ist, wie ist es dann mit dem Rest der Armee der Philister? Wer könnte die besiegen? Mit seiner Größe und mit seiner Ausrüstung erschien er einfach unbesiegbar. Und so waren Israels Soldaten vom kleinsten Kämpfer bis zum König Saul eigentlich entsetzt. Sie haben sich gefürchtet und haben eigentlich nur abgewartet. Was kann da passieren? Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? 40 Tage lang, haben wir gehört, ist es hin und her gegangen. Und in der Früh und am Abend ist Goliath vor die Schlacht reingetreten und hat sie herausgefordert. Und keiner ist ihm entgegengegangen. Ja, und 20 Kilometer weiter östlich war der David bei seinem Vater und hat Schafe gehütet. Die älteren Brüder waren ja, wie wir gehört haben, in der Armee eingezogen. Er als Jüngster hat zu Hause mitgeholfen. Ich kann mir noch vorstellen, David hat sich Sorgen gemacht. 20 Kilometer war jetzt keine große Entfernung. Da sind sicher Gerüchte von der Front immer wieder ins Dorf gekommen nach Bethlehem. Und sein Vater muss dann irgendwann mal gesagt haben, so, jetzt ist es Zeit, mal persönlich herauszufinden, wie geht's meinen Burschen? Was ist los mit ihnen? David, bring ihnen doch Essen und schau, dass es ihnen gut geht. Oft sind die Soldaten von der Bevölkerung in der näheren Umgebung versorgt worden. Aber wenn die Familie natürlich in der Nähe war, war das ein Bonus. Die haben etwas Besseres zu essen bekommen. Ja, und so macht sich der David dann auch auf. Auch 10 Stücke Käse hat er übrigens mitgenommen für den Offizier, also dass er wirklich aufpasst auf die Brüder. Der Vater, der war schon schlau, der hat sich gekümmert um seine Söhne. Und so macht sich David früh am Morgen auf. Und es muss wirklich früh gewesen sein. Ist euch das aufgefallen vorhin? Wie David im Lager ankommt, stellen sich die Heere gerade auf. Das heißt, David hat quasi in der Früh zu Sonnenaufgang schon 20 Kilometer Fußmarsch hinter sich. 20 Kilometer, leicht bergab geht es von Bethlehem dorthin, aber was wäre das da für Distanz? Leicht bergab, Wolkersdorf vielleicht, 20 Kilometer bergab, weiter? Ungefähr, aber der David hat eine gute Kondition. Also da muss man schon bald aufstehen in der Früh, dass man so weit läuft, dass man dann pünktlich zum Frühstück, wo sich die Schlachtreihen aufstellen, dort ist. Schnell bringt er das Gebäck ins Lager und dann läuft er zu den Soldaten und sucht und findet seine Brüder. Sie reden, sie tauschen sich aus über die Lage und dann tönt schon aus der Ferne die laute Stimme von Goliath wieder. Er wählt einen Mann, der gegen mich kämpft. Und die Soldaten zittern wieder und ziehen sich zurück, so wie es schon die 40 Tage davor geschehen war. Ja, nicht zu nahe kommen, vielleicht greift er doch an. Und wie jeden Tag diskutieren die Soldaten, wer kann ihn besiegen? Was würde dieser Soldat bekommen, der den Goliath erschlägt? Und ich muss sagen, die Motivation ist keine Überraschung. Ist euch das aufgefallen? Geld und Sex, das ist die Motivation für die Krieger. Die Tochter des Königs, Reichtümer und Steuerfreiheit für die ganze Familie. Die müssen keine Steuern mehr zahlen. Also eigentlich kein schlechter Deal aus der Sicht der Soldaten. Aber trotzdem traut sich keiner, den Goliath anzugreifen. Denn die Chancen, die waren schlecht. Aber der David bringt eine andere Motivation mit. Er sagt, wer ist dieser Philister, der die Armee des lebendigen Gottes verhöhnt? Er sieht die Schande auf seinem eigenen Volk. Und er hat eine andere Perspektive. Wessen Armee ist es? Ist es Israels Armee? Ist es Sauls Armee? Er sagt, es ist Gottes Armee. Und seine Brüder überhören das Gerede und die stellen ihn sofort in Frage: Was machst du hier? Du wirst daheim gebraucht. Sag nicht, du hast die Schafe im Stich gelassen. Du möchtest doch nur ein bisschen Kampf sehen. Schön, dass du da warst. Jetzt geh wieder nach Hause. Aber David wiederholt seine Fragen und das erregt Aufsehen. Die Soldaten melden es ihren Vorgesetzten, die Vorgesetzten ihren Offizieren, die Offiziere ihren Kommandanten und schließlich landet das beim Saul. König Saul lässt David rufen. Anscheinend ist diese Aussage von David so außergewöhnlich, dass es bis zum König gelangt. Und David legt beim Gespräch mit König Saul gleich eines drauf. Er sagt: Mach dir keine Sorgen, ich werde gegen Goliath kämpfen. Saul hat Zweifel. David ist klein, Goliath war wahrscheinlich noch nie klein in seinem Leben und wenn er mal klein war, dann war er ein kleiner Krieger. Aber David entgegnet und sagt: Als Hirte war ich auch ein Krieger. Ich habe gegen Löwen, gegen Bären gekämpft und Gott hat mich beschützt, als ich die Schafe gehütet habe. Und wieder nennt er diese Motivation: Wer kann gegen Gottes Armee bestehen? Und Saul erkennt: Keiner kann diesen David überzeugen. Dann beschützen wir ihn wenigstens, geben wir ihm die beste Rüstung. Doch David kann sich nicht bewegen in der Rüstung des Sauls. Und so legt er sie ab. 5 glatte Steine nimmt er, eine Schleuder und so zieht er in den Kampf. Ja, bis hierher haben wir den Text mal gelesen. Und ich möchte hier mal kurz eine Pause machen und fragen: Was sagt es uns? Was machen wir damit? Oder anders gesagt, was hat David hier gesehen, was die anderen Soldaten nicht wussten? Was sehen die Menschen? Was sieht vielleicht Gott? In der Bibelstelle von letzter Woche, wo David bereits gesalbt wurde und nicht seine älteren, beeindruckenden Söhne, da stand folgender Satz in 1. Samuel 16, Vers 7. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Der Herr sieht das Herz. Und in dieser Geschichte scheint es mir, als ob David mit Gottes Augen sieht und die Menschen um ihn herum aber nur das, was sie vor Augen sehen haben. Sie sehen die Armee der Philister. Sie sehen den beeindruckenden Goliath, seine Waffen, seine Rüstung. Ja, sie sehen die mögliche Belohnung als Motivation. Aber das ist zu wenig. Ein Kampf ist ja ein sicherer Tod. Und es kann leicht sein, dass David ähnliche Gedanken hat. Wir erfahren es nicht. Wir wissen nur, was er äußert hier. Und das ist wirklich beeindruckend. Er sagt nämlich: Hier geht es nicht um Menschen, hier geht es um Gott. Hier geht es nicht um die Ehre eines Kriegers, hier geht es um Gottes Ehre. Und deswegen braucht er nicht die Sicht von Menschen, sondern er benötigt Gottes Sicht. Vielleicht kennst du das von Sorgen, Problemen, Fragen in deinem Leben. Du hast lang mit etwas gehadert. Es war irgendwie eine unmögliche Situation und plötzlich hat sich dir ein Weg aufgetan, weil du eine neue Sicht, eine neue Perspektive auf die Situation bekommen hast. Vielleicht hat ein Bekannter, eine Freundin, jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, dir etwas gesagt und du hast gesagt: Ja, stimmt, das hilft mir weiter in dieser Situation. Da sehen die Dinge anders aus. Was vorhin unmöglich schien, ist nun möglich. Wie wichtiger ist es dann, eine geistliche Perspektive auf Dinge zu haben und Gottes Sicht auf unsere Fragen. Also wenn dich gerade Sorgen plagen oder du Kämpfe in deinem Leben hast, dann bitte doch Gott, zeig mir deine Perspektive, zeig mir deine Sicht auf die Dinge. Später noch mehr dazu, aber ich möchte jetzt gar nicht bei uns persönlich bleiben, denn hier in der Geschichte geht es ja auch nicht um Einzelpersonen, hier geht es um Gottes Volk. Also auch für euch als Gemeinde vielleicht die Frage: Wo gibt es bei euch Unsicherheiten oder Fragen? Wo gibt es Hindernisse, Konflikte, Unstimmigkeiten? Oder steht ihr wie Israel ganz eng zusammen, bereit für den Kampf? Aber trotzdem ist es schwierig nach außen hin. Ihr habt seinen Auftrag, aber steht so ein bisschen gelähmt. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, ich weiß von nichts, aber vielleicht spricht Gott ja durch diese Stelle, durch diese Anstöße. Wenn Gott da etwas anrührt, dann bittet ihn doch, schenkt uns eine neue Perspektive. Und dann werdet ihr hoffentlich wie David erkennen, Gott gebührt die Ehre. Und Gott zieht seinen Plan durch. Und dann geht es euch auch vielleicht so wie dem David, dass euer Umfeld das noch nicht versteht, dass ihr vielleicht manchmal alleine vorpreschen müsst. Und ich habe das persönlich in den letzten Jahren erlebt, das ist oft schwierig, wenn man von etwas überzeugt ist, aber andere diese Einsicht noch nicht bekommen haben, man hinterfragt sich, habe ich das wirklich so verstanden? Bin ich da falsch dran? Und manchmal muss man wie David so ein Risiko im Glauben eingehen. Dann kommen die Zweifel, dann ist man sich nicht mehr sicher. Aber schauen wir jetzt mal weiter in der Geschichte, wie David das macht. Ich möchte dazu jetzt die nächsten 10 Verse lesen und diesen bekannten Kampf David gegen Goliath. Also wir haben aufgehört, wo David seine Ausrüstung nimmt. Und jetzt lesen wir ab Vers 41, der Philister kam auch daher und näherte sich David und sein Schildträger ging vor ihm her. Also Goliath hat so ein großes Schild gehabt, er hat noch einen Kämpfer gebraucht, der sein Schild für ihn trägt. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Er war ein Softie, das möchte er damit sagen. Der war kein Krieger. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den ganzen wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieße rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und der Herr kam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte ihn und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit einem Stein. Und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und dann geht es auch weiter und dann erfahren wir, dass sie verfolgt werden von den Israeliten und wie die Israeliten dann lang und ausgiebig den Sieg feiern. Aber bleiben wir mal hier bei diesem Kampf. Was heißt es für uns? Ich habe vorhin von Gottes Perspektive gesprochen, die der David hat. Und wie er durch Glauben den Kampf gegen den Riesen angetreten hat und ihn jetzt schließlich, wie wir gesehen und gehört haben, besiegt hat. Und ich denke oft, wenn wir diese Stelle lesen oder hören, vor allem mit dem, was ich gerade gesagt habe, dann stellen wir uns gleich die Frage, welche Riesen habe ich in meinem Leben? Anders gesagt, welche Situationen habe ich in meinem Leben oder in der Gemeinde, wo wir Gottes Perspektive brauchen, wo wir dann Davids Sandalen anziehen, seine Steinschleuder nehmen, das bisschen Ausrüstung, was wir haben, und beten, dass Gott den Rest dazu gibt. Wir bringen wenig, er gibt den Rest dazu und wir erreichen Großes. Ja, so denken wir dann oft, oder wenn wir diese Stelle hören. Und ich muss sagen, das ist eine Ermutigung, aber die, wenn wir ehrlich sind, die hält oft nicht lang an, oder? Denn oft schaffen es wir dann doch nicht, diese Riesen in unserem Leben zu besiegen. Wenn wir ehrlich sind, bei den großen Riesen in unserem Leben, da sind wir machtlos. Da verzweifeln wir versagen, wir werden schuldig an uns selbst, an Gott, an anderen, machen nur mehr Sorgen und wissen nicht weiter. Und dann fangen die Gedanken an, kennst du das? Habe ich nicht Gottes Sicht auf die Dinge gehabt? Was ist dann das Problem? Hatte ich zu wenig Glauben? Haben wir nicht die Situation mit Gottes Augen betrachtet? Und sind wir wie David mutig gegen unsere Probleme gezogen? Hat Gott versagt? Die Antwort auf diese Fragen finden wir in einer anderen Goliath-Geschichte in der Bibel. Diese Geschichte hier ist nicht die erste und auch nicht die letzte Goliath-Geschichte in der Bibel. Wir finden ganz am Anfang und am Ende der Bibel ähnliche Geschichten. Am Anfang gab es bereits einen Kampf, wo ein Vorkämpfer für die gesamte Menschheit in den Krieg zog. Ein einzelner Mensch kämpfte gegen das Böse, aber er versagte. Adam verlor den Kampf und die Konsequenz war, dass Tod in die Welt kam, dass Menschen von Gott getrennt wurden. Und es trat genau das ein, was Goliath hier vorhin gesagt hat. Goliath hat zu den Israeliten gesagt, wenn ich im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so werdet ihr unsere Knechte und ihr müsst uns dienen. Wir, die gesamte Menschheit, wurden Knechte, wurden Diener, wurden Sklaven des Bösen und der Sünde, der Trennung von Gott. Es betrifft unser ganzes Leben. Und wir gehen jetzt in Adams Spuren, in den Spuren unseres Vorkämpfers und leiden die gleichen Konsequenzen. Und das ist der Grund, wieso wir gegen die großen Riesen in unserem Leben machtlos sind, weil wir eigentlich schon verloren haben. Und ja, wir denken dann wieder, okay, ich bin so toll, ich bin so super und mit Gottes Hilfe kann ich trotzdem die Riesen erschlagen, genauso wie David. Aber ich sag dir was, in der Geschichte bist du nicht der mutige David. Du bist höchstens einer der zitternden Soldaten. Du musst auch nicht David sein. Du kannst auch nicht David sein. Du brauchst David. Und wir haben einen besseren David. Er wurde so wie David verhöhnt vom Feind, verflucht, verachtet. Er kam wie David in Schwäche und unscheinbar. Er kam wie ein Hirte. Er kam, um seine Herde, sein Volk zu sammeln. Und anstelle seines Volkes kämpfte er gegen den Feind. Doch anders als David starb er. Doch er blieb nicht tot. Nach 3 Tagen stand er auf von den Toten und damit besiegte das Leben den Tod. Die Rede ist natürlich von Jesus Christus, dem besseren David. Er hat für uns den Sieg errungen. Möchtest du auf der Siegerseite stehen, dann musst du nicht aus eigener Kraft kämpfen. Komm zu ihm, sprich zu ihm, du kannst jederzeit im Gebet zu ihm kommen. Bekenne, dass du wie einer dieser Soldaten in der Geschichte bist, hilflos, machtlos, ängstlich und schwach. Und er stärkt dich. Er vergibt dir deine Schuld. Er macht die Trennung mit Gott wieder heil. Dort, wo der erste Mensch Adam versagte, macht er es nicht nur gut, er macht es besser. Er macht alles wieder gut. Wenn du mit Sorge, mit Angst oder auch vielleicht Schuld in deinem Leben kämpfst, dann möchte ich dich heute einladen, komm zu Jesus. Wenn du sagst, ich höre das heute so zum ersten Mal, dass durch Jesus Gott mir vergeben kann und mich stärken kann, dann kannst du gerne später zu mir oder jemand anderen, der hier vorne gestanden ist, kommen und wir erzählen dir gerne, wie du das machen kannst, wie du zu Jesus kommen kannst. Und wenn du sagst, ich habe das schon oft gehört, schon tausendmal, wie ich vorhin gesagt habe, dann erinnere dich dran. Freu dich darüber, denn so schnell vergessen wir diese gute Nachricht. Und diese Botschaft ist ja nicht nur etwas, was wir beim ersten Mal, wenn wir mit Gott versöhnt werden, benötigen. Nein, wenn wir Jesus kennen, dann basiert unser ganzes Leben als Christen darauf. Zum Schluss jetzt, was bedeutet das dann für die Riesen in unserem Leben? Ich habe vorhin gesagt, wir können von David lernen. War das jetzt falsch? Sollen wir nicht Gottes Perspektive auf die Dinge in unserem Leben anstreben, eine geistliche Perspektive mit dem Ziel, dass Gott die Ehre bekommt? Doch, ja, natürlich, zu 100%. Aber machen wir dann nicht den Fehler und versuchen es wieder aus eigener Kraft selbst zu erlangen oder zu denken, wir können wie David ein bisschen bringen und Gott wird eh den Rest schenken. Das macht uns nämlich selbst nur fertig, kaputt. Das ist ein Teufelskreis, wenn wir es wieder aus eigener Kraft versuchen. Nein, wir müssen selbst errettet werden. Und je eher wir das erkennen, desto besser. Und das bedeutet, dass wir unser ganzes Leben unserem siegreichen Retter überlassen. Dass sein Sieg uns zugeschrieben wird, obwohl wir es nicht verdient haben und all den Segen bekommen. Und Jesus lädt dich nun ein. Und sagt zu dir, komm, lauf mit mir in diesem Siegeszug. Komm zu König Jesus, werde Teil seines Volkes und sehe, dass er schon den Sieg errungen hat. Das heißt nicht, dass es einfach ist, Jesus nachzufolgen. Die Soldaten in unserer Geschichte, die mussten trotzdem den Philistern nachjagen. Die mussten trotzdem noch manche Kämpfe austragen. Aber der Sieg war schon gewiss, weil der Vorkämpfer, weil Goliath besiegt wurde. Vorhin hatten sie keine Perspektive. Geld, Steuerfreiheit, ja, das alles reichte nicht als Motivation. Sie waren komplett hilflos. Aber danach laufen sie mutig im Siegeszug mit. Und so ist das auch bei uns im Leben. Jesus hat sich bereits darum gekümmert und unsere geistliche Perspektive ist, dass wir wissen, wo wir herkommen, was Jesus gemacht hat und wo wir hingehen, wo es eines Tages hingeht mit uns. Und das gibt uns eine neue Motivation. Aus Gottes Liebe für uns heraus können wir nun im Siegeszug folgen. Also staun über das, was Jesus für dich getan hat. Wir haben vorhin gesungen von der Herrschaft von Jesus, die uns befreit, dass wir gemeinsam zusammenstehen und singen. Und ich kann mir nur denken, die Soldaten damals, als sie die Feinde verfolgt haben, die haben gesungen, die haben sich gefreut, die haben gelacht. Ja, der Feind ist besiegt. Eine große Schwierigkeit, eine große Bedrohung ist nun weg. Und wie viel mehr sollen wir dann singen und uns freuen und Gott loben für das, was er in unserem Leben getan hat. Wenn wir jetzt erleben, wie sich sein Sieg auf der ganzen Erde ausbreitet. Dass Menschen zum Glauben kommen, im Glauben wachsen, Teil seines Volkes werden und mit ihm an der Seite durchs Leben gehen. Ja, durch Kämpfe, durch Schwierigkeiten, durch Sorgen. Aber wir wissen, wie es ausgeht. Denn der Sieg ist gewiss. Ich möchte noch beten für uns. Vater, wir preisen dich für deine Perspektive auf unser Leben. Danke, dass du uns durch Jesus siehst und durch das, was er für uns getan hat. Danke, dass wir auf der richtigen Seite, in der richtigen Armee, im richtigen Volk sind und dass der Sieg bereits errungen ist. Vater, ich bitte dich für alle, die sich noch nicht sicher sind, auf welcher Seite sie stehen, dass du ihre Herzen öffnest, dass du ihnen dein Angebot der Vergebung und des Glaubens zeigst und dass sie das freundlich und fröhlich annehmen dürfen. Und ich bitte dich für alle von uns, die schon dir folgen, dass wir erkennen, dass wir nicht nur durch Mühe und durch Not, sondern im siegreichen Volk sind. Und dass wir mit dir einem siegreichen König folgen. Danke, dass dein Sieg bereits gewiss ist. Danke, dass du Tod und Teufel und Sünde besiegt hast. Und dass du uns als dein Volk in ein besseres Land führst. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dass wir jetzt schon das neue Leben mit dir leben und genießen dürfen. Herr, wir preisen dich dafür, wir danken dir und wir wollen dich jetzt auch weiter anbeten mit Liedern, mit Gebeten und mit dem ganzen Tag, der dir gehört. Danke dir dafür. Amen.